Es brennt und brennt und brennt in Südeuropa. Am schlimmsten hat es den Südwesten Frankreichs getroffen, rund um Bordeaux. Auch Spanien kämpft gegen Waldbrände, genauso wie die griechische Insel Paros. Und selbst im vermeintlich feuchten Schottland brennt der Arthur's Seat bei Edinburgh. Es ist ein Feuersommer, betroffen sind Regionen, in die man zum Urlaub machen hinfährt. Aber geht das noch? Muss man sich nicht von Orten fernhalten, von ihnen fernbleiben, an denen die Menschen ganz andere Sorgen haben? Wie gehen wir um mit den Bränden in Europa in diesem Sommer 2026? Darüber spreche ich mit dem Philosophen und Bestsellerautor Christoph Quarch. Herr Quarch, darf man Urlaub machen, wo die Feuerwehr im Dauereinsatz ist?
Naja, sagen wir mal so, in Frankreich hat ja die Regierung ausdrücklich darum gebeten, die von den Bränden betroffenen Urlaubsregionen großzügig zu meiden. Und ich denke, das sollte man dann auch respektieren. Ja, und zwar nicht nur, weil halt Touristen im Zweifelsfall dann auch mal wichtige Straßen blockieren oder bei den Evakuierungen noch zusätzlich Mühe machen, sondern vor allem, weil die eben auch eine Haltung mitbringen, die in solchen Situationen einfach total fehl am Platz ist. Es gab da so ein Bild im Internet, vielleicht haben Sie es auch gesehen, da sieht man so ein Touristenpaar auf einer Strandliege, die so eine gigantische Feuerwand betrachtet. Und ich finde, das verrät schon sehr viel darüber, wie sich der Tourist, und jetzt mal der Tourist so als ein Archetyp gedacht, ja, wie der sich zur Welt verhält. Der schaut sich die Dinge an, macht ein Foto und dann fährt er weiter zu einem anderen Strand, wo es eben nicht brennt. Ja. Vielleicht sagt er dann noch, oh Gott, das ist ja furchtbar hier. Ja. Aber was er sieht, das berührt ihn nicht wirklich. Also der bleibt irgendwie in seiner eigenen Bubble. Dafür ist der Camper für mich ein Symbol. Ja, und dann sieht er zu, dass es ihm gut geht. Aber gerade diese Haltung, ja, die können wir uns angesichts dieser Feuer in Europa einfach nicht länger leisten.
Also ich finde, das ist eine etwas zu einseitige Beschreibung von Touristen. Das ist mir zu holzschnittartig. Ein Tourist lässt doch seine Hilfsbereitschaft und Empathie nicht zu Hause, wenn er in den Urlaub fährt. Oder ist Ihre Beobachtung da anders?
Deswegen sage ich ja auch extra, der Tourist als ein Archetyp, ja, also so als Symbol für eine Haltung, die sich in unserer Welt von heute schon immer mehr ausbreitet und die uns langsam um die Ohren fliegt. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel dafür. Also nehmen wir jetzt wieder so einen archetypischen Touristen, der da vor seinem Wohnmobil sitzt, der dann guckt er in die Landschaft und sagt, boah, ey, hier überall so hässliche Windräder, Windmühlen der Schande, weg damit, ne? Und dann fährt er weiter, ja? Also worum es mir dabei geht, da lässt sich jemand gar nicht ein auf die Wirklichkeit, in der er unterwegs ist, ja? Der bleibt irgendwie bei sich, er bleibt bei seinen Vorurteilen und er macht sich dann eben oft nicht die Mühe nachzudenken, warum hier jetzt diese Windräder stehen und was das mit ihm, ja, was das mit seinem Verhalten zu tun hat. Ich meine, er ist ja im Urlaub, ja? Er tut was für sich, der fragt nicht danach, was die anderen brauchen. Und tatsächlich fürchte ich, ohne jetzt irgendwie den Touristen im Allgemeinen zu nahe treten zu wollen, aber ich fürchte, so tuckern doch ziemlich viele Menschen durchs Leben, ja, die ignorieren all das, was ihnen eigentlich zu denken geben müsste und richten sich dann halt irgendwie in ihrer Komfortzone ein.
Also Sie kritisieren den archetypischen Touristen, aber was ist, wenn der sich als Individuum, als Mensch einfach nur ohnmächtig fühlt und sich irgendwie vor der grausamen Realität schützen will?
Ja, ich meine, das wäre natürlich eine psychologische Erklärung, aber ich glaube, die hilft uns hier nicht wirklich weiter, weil sie am Ende halt zu so einer Vogelschrauß-Taktik führt. Also Kopf in den Sand und hoffen, dass alles gut geht. Aber es wird eben nicht gut gehen, wenn wir nicht dann doch mal aufblicken und unser Verhalten und vor allen Dingen unser Denken ändern.
Tja, und wie soll das gehen? Wie können wir unser Verhalten und unser Denken ändern?
Naja, Sie wissen ja, dass ich mich immer wieder gerne mit der griechischen Mythologie beschäftige und da gibt es zu unserem Thema etwas sehr Passendes, nämlich den Mythos von Prometheus. Also das war der Typ, der den Göttern das Feuer geklaut hat und es den Menschen gegeben hat. Warum hat er das gemacht? Weil er sich an Zeus rächen wollte. Wofür führt jetzt zu weit? Ja, aber er nutzte das Feuer für einen persönlichen Rachefeldzug und zwar indem er den Menschen beibrachte, dieses mächtige Element zu nutzen, und zwar für ihre Technik, heute würde ich sagen für ihre Maschinen, also für alles, was den Menschen Macht gibt, über andere Menschen und über die Natur. Prometheus heißt übrigens, der nach vorne denkt, ja, und er wusste genau, dass es auf diese Weise zu dem kommen würde, was die Griechen Ekpyrosis nannten, das heißt Weltenbrand, also ein Brand, der alles Leben tilgt und damit, das war der Plan, auch die Herrschaft von Zeus beendet, weil das Feuer eben in den Händen derer, die nach Macht gieren, immer nur Verderben bringt. Und genauso ist es ja gekommen. Ja, was haben wir heute? Immer mehr CO2-Emissionen, immer wärmere Meere, immer heißere Sommer. Der Klimawandel ist in vollem Gange, ja, auch wenn man ihn gerne totschweigen möchte.
Und haben die alten griechischen Mythen einen Vorschlag, wie wir diesem Weltenbrand noch entkommen können?
Ja, deshalb erzähle ich ja davon. Also Prometheus bekam dann von Zeus zwar die Höchststrafe und wurde in den Kaukasus geschmiedet, aber viel wichtiger für uns ist, dass die Griechen noch einen anderen Feuergott hatten, nämlich den Hephaistos. Ja, das war der Schmied und vor allen Dingen der Kunsthandwerker. Auch der gebrauchte das Feuer, aber nicht, um jetzt irgendwie seine endlose Macht oder auch seine Rachegelüste zu befriedigen, sondern einfach nur, weil er schöne Dinge verfertigen wollte. Also anders als der maßlose prometheische Mensch, wie ihn dann später Günther Anders genannt hat, ja, hat Hephaistos einen maßvollen Umgang mit dem Feuer, weil er eben das Schöne liebt. Er liebt es, verstehen Sie? Der hephaistische Mensch, der ist kein Tourist, der um sich kreist und sich nicht berühren lässt, sondern der sieht die Schönheit in der Welt und duldet es dann auch nicht, die Gefahren zu ignorieren. Und so eine Haltung ist möglich, aber die setzt eben voraus, dass wir wirklich hinschauen und uns berühren lassen und uns nicht halt irgendwie ignorant in unserer Komfortzone, in der Ego-Bubble einrichten.
Und dieser hephaistische Mensch fährt als Tourist, um zu den Waldbränden in Südeuropa zurückzukommen, nicht dorthin, wo die Feuer wüten, sondern bleibt dieses Jahr zu Hause?
Vielleicht bleibt er zu Hause, um mal darüber nachzudenken, was wir besser und anders machen könnten. Vielleicht überlegt er sich auch was, wie man die Feuerwehren dort unterstützen kann, welche Maßnahmen man ergreifen kann, dass die Schönheit der Welt, vor allen Dingen in Südfrankreich, in Griechenland und in Spanien, uns auch noch in den nächsten Jahrzehnten erhalten bleibt.